Ja, wenn wir mit kleinen Kindern unterwegs sind, dann haben die große Freude, da viele Fragen zu stellen. Da heißt es dann immer wieder, warum, 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 warum? Ja, das heißt dann ungefähr so, warum läuft die Frau so schnell? Weil sie es eilig hat. Und warum hat sie es denn so eilig? Weil sie vielleicht den Bus nicht verpassen will. Und warum will sie denn den Bus nicht verpassen? Wo will sie denn hinfahren? Ja, weil sie irgendwo einfach hier hin möchte. Also einfach warum, warum, warum diese Kinderfragen, die das erfassen möchten, begreifen möchten, was hier vor sich geht. Im Buch Habakuk, ich lese gerade ein Buch, das Buch Habakuk, und das ist hochinteressant, das mache ich in meiner stillen Zeit, studiere das auch ein bisschen so durch. Auch Habakuk fragt, warum? Und das ist die uralte Frage, die unsere Herzen zerreißen. Wie lange noch, Herr, warum, mein Gott, warum, oh Gott? Und da heißt es weiter, warum lässt du zu, dass das Gemeine und Böse in Juda bestehen bleiben? Schon so lange her rufe ich zu dir um Hilfe und du hörst mich nicht. Ich schreie, Gewalt regiert und du greifst nicht ein. Warum lässt du mich solches Unrecht erleben? Warum siehst du untätig zu, wie die Menschen geschunden werden? Wo ich hinsehe, herrschen Gewalt und Unterdrückung, Entzweiung und Streit. So beginnt Habakuk in den ersten beiden Versen. Und Habakuk stellt Fragen, die ihn umtreiben. Und dieses Buch beginnt einfach mit diesen Fragen, die Habakuk einfach hat. Wie lange, was ist hier los, mein Gott? Und es endet dann, da kommen wir dann auch noch hin, Kapitel 3. Es endet dann mit dem Lobpreis Gottes. Lobpreis Gottes, und das finde ich immer das Faszinierende dabei. Lobpreis Gottes, da stellen wir das manchmal uns so vor. Ja, Lobpreis Gottes, da ist alles in Bewegung, da ist alles in lauter Freude. Lobpreis Gottes, der Habakuk, der bebt, dem schlottern die Knie, das lesen wir nachher noch, diese Verse, eingepackt, dieser Lobpreis Gottes, in seine zitternden Knie. Habakuk muss mit anschauen, wie Böses, wie Hass und Gewalt hat und Tod und Unrecht und Unterdrückung geschieht. Und er stellt fest, Gott schaut zu. Und dabei kennt er seinen Gott, den kennt er ja sehr genau. Er weiß, sein Gott hat heilige Augen, heißt es dann in Kapitel 2. Er kann das Böse nicht anschauen. Und doch stellt er fest, Gott schaut zu, wie Mord und wie Tod geschehen. Und das Problem, das Habakuk hat, das sind diese Qualen, die dieses Zuschauen Gottes verursachen. Dieser Gegensatz, der einfach da ist. Auf der einen Seite weiß er, wer Gott ist. Er weiß eigentlich, Gott kann dem nicht zuschauen, der müsste schon lange was tun. Aber andererseits sieht er, was Schreckliches in der Welt so abgeht. Und dann stellt er wieder fest, Gott schaut doch einfach zu. Es passiert nichts, greift nicht ein. Habakuk weiß, dass sein Gott die Welt regiert und sein Gott der heilige Gott ist. Aber andererseits gibt es in der Welt den Tod, gibt es Gewalt, gibt es Brutalität gegenüber einzelnen Menschen, gegen ganzen Völkern. Und wenn Gott es weiß, wenn Gott alles weiß, dann weiß er, was in dieser Welt vor sich geht. Dann weiß er das ganz genau. Und wie kann er dann so gleichgültig gegenüber allem sein? Warum schaut er zu, wenn die Gewalt blüht, heißt es in Vers 13? Warum schaut er zu, wenn die Ungerechtigkeit siegt, heißt es weiter in Vers 13? Und es belastet den Habakuk, wie Gott die Welt regiert. Es belastet seinen Glauben. Er versteht Gott nicht, was er da macht und wie er es macht. Und er findet da keine Antwort drauf, keine Lösung. Er ist baff, konsterniert, frustriert. Wir gehen als Familie gerade durch eine ganz schwierige Zeit. Unsere Schwiegertochter wurde vor circa 10 Wochen erschossen und sie starb in den Armen unseres Sohnes. Warum, Gott, schaust du dem Bösen zu? Das kann man hier auch, diese Frage kann man hier auch schon. Warum schaust du zu? Warum lässt du das Unheil zu? Das ist ein Gott, und wir beten, weil wir einen Parkplatz brauchen. Und dann kommen wir irgendwo hin und da ist gerade noch ein Parkplatz da. Und wir freuen uns über den Parkplatz und wir danken Gott. Und da wird ein Mensch erschossen. Und Gott schaut zu. Ist doch irgendwo alles ein bisschen auch ein bisschen schizophren. Sie ist tot, unsere geliebte Rachel. Oder anders ausgedrückt, sie ist bei Jesus. Aber sie ist auch tot. Und bei Jesus zu sein, das ist Trost. Das ist Gewissheit, das ist auch Freude auf der einen Seite, dass wir wissen, wo sie hingegangen ist. und dass wir sie eines Tages wiedersehen. Aber der Tod oder der Trost ist nicht so, dass er den Schmerz komplett auslöscht. Wo geliebt wird, wo Verlust ist, da ist auch Schmerz. Das tut einfach weh. Und seelischer Schmerz, das kann richtig, richtig, richtig wehtun. Wie gesagt, wir werden sie wiedersehen. Wir freuen uns darauf, sie eines Tages bei Jesus wiederzusehen. Aber sie hinterlässt eine Lücke im Leben derer, die sie geliebt haben. Ihrem Ehemann, den Eltern, nicht zu vergessen, ihren Geschwistern, bei uns und auch bei unseren Kindern. Warum, oh Gott, schaust du zu? Und damit stellt sich die Frage nach unserem Bild, das wir von Gott haben. Wer ist Gott? Haben wir in unserem Gottesbild oder haben wir Platz in unserem Gottesbild für einen Gott, der zuschaut, der Tod und Schmerz und Leid zulässt? Er könnte es verhindern, aber er tut es nicht. Er tut es nicht. Und hat so ein Gott Platz in unserem Denken, der zuschauen kann, wo Leid und wo Unglück und wo Tod geschehen? Oder anders gefragt, haben wir auch Platz in unserem Denken für eine böse Welt, für diese Welt, in der wir leben? Haben wir Platz für böse Menschen, für Menschen, die töten, die morden, die quälen, die Unrecht tun? Haben wir Platz für diese ganze Geschichte, in der wir leben, wenn wir hineinschauen in die Vergangenheit, in diese Geschichte der Vergangenheit? Platz für den 30-jährigen Krieg, müssen wir mal schauen, was da alles abgelaufen ist, für die Pest, für die Französische Revolution, für den Holocaust, für den Stalin, für den Lenin, für Mao, für Idi Amin, da in Uganda, glaube ich, war das, im Kongo, oder für das, was heute alles auch so abläuft. Haben wir Platz für den Tod um uns herum? Ich denke, es gibt wohl keine Familie, die nicht von diesem Thema des Todes, des Bösen und auch der Krankheiten betroffen ist. Früher oder später hörst du, dass jemand sagt, mein Bruder, meine Tante, mein Vater, meine Mutter, meine Schwester ist krank, ist tot, hat dieses oder jenes erlebt und erfahren. Überall klopfen Schmerz und Leid und Tod an die Tür. Wie können wir damit leben? Wo ist Gott? Das ist eine häufig gestellte Frage, auch in der Bibel. Wenn ich denke an die Psalmen, wenn ich denke an Jeremia, wenn ich denke an Hiob oder eben auch an den Habakuk, sie alle sehen den Triumph des Bösen. Und sie können es nicht ertragen. Warum gedeihen der Weg der Gottlosen? Warum leben alle Gottlosen so entspannt, sagt Jeremia Kapitel 12. Warum leben alle Gottlosen so entspannt? Warum geht es denen so gut? Die Bösen und Schlechten, wie sie alle heißen. Und der Hiob in Kapitel 21, wenn er sagt, warum leben die Gottlosen weiter, werden alt und werden immer mächtiger. Und wir leben auch in dieser Welt. Ich las kürzlich eine Erzählung von einem Pastor aus Schottland. Das ist eigentlich eine lange Geschichte, ich bringe jetzt nur den letzten Teil. Und der hat mich ganz tief betroffen gemacht in der Aussage. Dieser Pastor aus Schottland, der heißt Donald Gray Barnhouse, heißt dieser Mann, und es ist 1939. Und der Krieg hat begonnen, der Zweite Weltkrieg. Und Barnhouse war auf Reisen in Frankreich und er kam dann gerade noch mit dem letzten Schiff rüber nach England rein, das war das letzte Schiff, das vor Kriegsausbruch nach England rüberfuhr. Und als er dann in England angekommen war und er musste danach weiter nach Irland fahren, hat er seine Begegnung mit dem beginnenden Krieg, der da war. Und er begann seine Predigt am 3. September 1939 und mit den Worten, ich habe den wunderbarsten Text aus der Bibel für so einen Tag. Jesus sagt in Lukas Kapitel 21, Vers 9, wenn ihr aber von Kriegen und von Unruhen hören werdet, so seid nicht beunruhigt, denn es muss zuvor geschehen. Und er erzählte von den Schrecken, die er unterwegs bereits gesehen hatte und die kommen werden. Die Sturmglocke wird ertönen, die Mobilmachung wird stattfinden, seid nicht beunruhigt. Millionen von Familien werden zerstört werden, seid nicht beunruhigt. Tausende von Kindern werden von ihren Müttern gerissen werden. Und Jesus sagt, seid nicht beunruhigt. Und so ging es fort. Und die Spannung in der Kirche stieg. Und er schilderte die ungeheure Trauer und qualvollen Schrecken eines Krieges. Und dann hielt er an und rief, diese Worte sind entweder die Worte eines Verrückten oder die Worte Gottes. Und er schüttelte die Faust zum Himmel. Gott, wenn Jesus Christus nicht Gott ist, dann sind diese Worte die schrecklichsten, die zu Menschen gesprochen werden können. Menschen, die Herzen haben, die weinen können. Herzen, die von menschlichem Mitgefühl und Mitleid ergriffen worden sind. Männer sterben, seid nicht beunruhigt. Kinder weinen, sind einsam, ohne geliebtes Gesicht vor Augen. Seid nicht beunruhigt. O Gott, wie kann Jesus Christus so etwas sagen? Warum schaust du zu und sagst auch noch, seid nicht beunruhigt? Wie soll das gehen, wenn der Schmerz uns zerreißt? Wie können wir in dieser dunklen Welt leben? Und Gott sagt, wer im Dunkeln lebt und ihm kein Licht leuchtet, der vertraue auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott, heißt es in Jesaja Kapitel 50, Vers 10. Jesaja Kapitel 8, Vers 23, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Und hier schickt Gott uns zu Jesus, um ihm zu vertrauen. Schon Habakuk wurde gesagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Habakuk Kapitel 2, Vers 14, dieser ganz bekannte Vers von Apostel Paulus, immer wieder zitiert, ich glaube im Römerbrief und Galaterbrief auch. Und das war die Hoffnung des Propheten in all dieser Dunkelheit, in der er lebte, dass Gott hier zuschaut, dass hier nichts passiert, dass sieht das Unrecht, das Unglück, das Böse, das Leid, all dessen. Aber das war damals schon seine Hoffnung. Es war die Hoffnung für alle die, die hier mit dem Propheten oder der Gewalt gelitten haben, die hier stattgefunden hat. Das brauchten sie zu wissen. Es lohnt sich zu warten, es lohnt sich zu glauben, es lohnt sich an Gott festzuhalten. Denn der Gerechte wird leben. Aus dem Glauben an Gott, aus dem Glauben an Jesus wird er leben. Wir fragen mit Habakuk vielleicht auch, wie lange noch? Und wenn wir die vielen Christen sehen, die leiden unter bösartigen Regimen, dann stellt sich diese Frage. Die Leiden, die wir in dieser Welt finden, stellen diese Frage, wie lange noch, mein Gott, wie lange noch? Wo immer grausame und böse Menschen ungestraft agieren und handeln, unterwegs sind, da bleibt diese Frage bestehen. Sie bleibt bestehen bei den Schicksalen von einzelnen Menschen und von ganzen Völkern, die das ja auch betrifft, wo Gott hier zuschaut. Aber der Gerechte wird durch Glauben leben, das ist die Botschaft der Bibel und das ist Weihnachten. Die Geburt Jesu ist das Zeichen Gottes. Es ist das Zeichen Gottes, dass er das Böse durchbrochen hat. Er will dem Bösen ein Ende bereiten und den Bösen die Möglichkeit geben, umzukehren. Deshalb kam Jesus in diese Welt. Es ist das Mitleid Gottes für die Opfer, denen er die Hoffnung gibt, eines Tages ihr Recht zu bekommen. Und es ist das Mitleid Gottes für die Täter, denen er die Möglichkeit zur Umkehr gibt, hin zu Jesus zu finden. Es ist Weihnachten. Das ist Gottes Antwort auf die raue, brutale, schreckliche Wirklichkeit dieser Welt. Jesus ist gekommen, die Menschen von ihrer Schuld und ihren Sünden zu befreien, ihnen zu vergeben, mit sich selbst zu versöhnen. Aber nicht nur von dieser persönlichen Schuld. Gott möchte auch in die Struktur hineinwirken, in all die Unterdrückung, all den Missbrauch, all das. Er möchte dafür sorgen, dass Recht und Hilfe geschieht. Und das war die Leidenschaft unserer Schwiegertochter. Dafür hat sie gekämpft. Sie war Staatsanwältin und ihre Leidenschaft war gerichtet darauf, das Missbrauchten, das Hilflosen zu ihrem Recht zu verhelfen, dass sie eine Stimme bekommen. Es ging ja nicht darum, jetzt einfach nur hier Strafen auszusprechen, sondern sie wollte denen, die schwach sind, denen, die missbraucht sind, denen, die hilflos sind, auch eine Stimme geben, helfen, dass sie ihr Recht bekommen, wenn sie schreien. Dass in all den Strukturen, all dieser Korruption, die es überall gibt, das Recht aufleuchtet und Gerechtigkeit gesprochen wird. Und den Bösen zu sagen, hört auf. Es war ihre Leidenschaft, Recht denen zu verschaffen, die leiden unter diesem System und den Menschen, die sie knechten, die sie unterdrücken, die sie missbrauchen. In dieser Welt müssen wir leben, aber wir haben den Glauben, so wie Habakuk geglaubt hat. Der Gerechte wird durch den Glauben leben. Der Gerechte wird leben durch Jesus Christus. Aber leider kann eine solche Wahrheit in der rauen Realität des Lebens manchmal untergehen. Und deshalb müssen wir es immer wieder hören. An Jesus Christus gilt es zu glauben. Er ist das Licht in der Welt. Jesaja 8, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind, die in Schrecken sind, die das alles bewegt, die das alles durchschüttelt, die das alles mitnimmt, die das alles zerreißt. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Deshalb ist Jesus gekommen. Wenn wir dann Dunkelheit stehen, so wie Jesaja 50 sagt, wer im Dunkeln lebt, wem kein Licht leuchtet, der vertraue auf den Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Mit anderen Worten, Gott sagt nicht immer oder selten, warum er all das tut. Es bleibt dunkel. Aber er sagt Habakuk und er sagt uns, vertrau mir. In all den Warums. Vertrau mir mit allem, was du nicht verstehst. Vertrau mir trotz allem, was du mit ansehen musst. Vertrau mir in all dem Leid. Vertrau mir an all dieser Bosheit, die um dich ist, die du siehst, von der du hörst. Vertrau mir. Habakuk soll mit Gott durch die Finsternis gehen und wir auch. Und das ist vielleicht eine frustrierende Antwort. Das ist vielleicht nicht die Antwort, die wir brauchen, die wir suchen. Aber Gott ist Gott. Und er muss sich nicht erklären. So müssen wir in vielen, vielen Fragen, die wir haben, abwarten, bis wir bei ihm sind. Und dann bekommen wir die Antworten. Habakuk hat erkannt, dass Gott ist einfach Gott. Und er lobt ihn. Obwohl der Schreck und der Schock in seinen Gliedern steckt, als er das von Gott alles hört. Seelisch ist er außer sich vor Angst, sodass sein ganzer Körper zittert. Da heißt es in Kapitel 3 dann zum Schluss, von Habakuk, als ich die Kunde davon vernahm, fuhr mir der Schreck in die Glieder. Meine Lippen fingen an zu zittern. Meine Knie wurden weich und gaben nach. Ich war am ganzen Leib wie zerschlagen. Noch muss ich warten auf den Tag, der dem Volk, das uns angreift, den Untergang bringt. Er war platt. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Das war das erste Statement, das unser Sohn Simon nach dem Tod seiner geliebten Rachel von sich gab. Das ist einfach nicht fair. Aber trotz all den schrecklichen Ereignissen, die er sieht, die Habakuk sieht und die noch bevorstehen, lobt er seinen Gott. Die Antworten Gottes, die er bekommt, die schmerzen ihn zutiefst. Bis ins Tiefste seiner Seele ist er erschüttert. Der Schock seiner Seele lässt seinen Körper erzittern. Und doch kann er zittern oder in diesem Zittern an seinem Gott festhalten und auf ihn hoffen und beten und sagen, ich aber will mich freuen in dem Herrn, Vers 18, und frohlocken über den Gott, der mir Heil und Rettung verschafft. Vers 19, Gott, der Herr ist meine Kraft, er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Er kann in der Kraft Gottes über das Warum, über all das hinwegspringen. Er zittert, aber er kann darüber hinwegspringen. Er kann hinwegspringen über die Hürde, dass er frustriert ist. Hinwegspringen, dass er Gott nicht versteht in seinem Handeln, in dem, was hier abgeht, in Gericht und auch in Gnade. Ich verstehe gar nichts, mein Gott, aber ich vertraue dir. Das ist eigentlich nicht mein Gott, so kenne ich meinen Gott eigentlich gar nicht. Einen Gott, der zuschaut, einen Gott, der das Schreckliche zulässt, der nichts tut, der dann doch wieder eingreift aber und das Gericht schickt, aber das ist dann auch wieder so brutal, wenn die Babylonier kommen, er kommt da nicht mit. Und wir tun uns schwer, und viele von uns tun uns schwer, uns zu so einem Gott zu bekennen. Und wir sind gerufen, ihm, unserem Gott, dennoch zu vertrauen. auch und gerade dort, wo wir das Handeln Gottes einfach nicht mehr verstehen. Einfach nicht mehr verstehen. Durch die Not dieser Welt hindurch, durch das Böse hindurch, durch all das Brutale hindurch, das wir erleben, das wir sehen, unsere Familie, unsere Nachbarschaft, wo immer wir hinschauen, weltweit. Und vielleicht auch selbst erleben und selbst erlebt haben. Ich weiß nicht, welches Obwohl wir vorzubringen haben unserem Gott gegenüber. Obwohl meine Eltern mich nie verstehen oder auch nie unterstützt haben. Obwohl ich niemals eine Ehefrau gefunden habe. Obwohl mich mein Mann enttäuscht hat. Obwohl ich völlig kraftlos bin. Obwohl ich Schmerzen habe. Obwohl sich mein Kind von Christus abgewendet hat. Obwohl. Jeder von uns hat seine Geschichte. Oder kann eine Geschichte erzählen aus seiner Familie. Und vielleicht gehen wir an Weihnachten zurück in ein Haus, wo viel Leiden ist, wo viel Traurigkeit ist, wo wir mitleiden, wo wir auch Gott nicht verstehen. Vielleicht leiden wir selbst. Aber es ist Weihnachten. Und Jesus ist gekommen und Jesus kommt wieder. Und bis dahin will ich Gott, dem Herrn, vertrauen, denn er ist meine Stärke. Ich weiß es nicht, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass wir uns vielleicht dieser Brutalität der Welt manchmal auch gar nicht so stellen. Und dass wir uns da schnell wieder hineinflüchten in das Gute und in das Schöne und das Böse ausblenden. Wir reden von einem Gott der Liebe, aber wenn dann die Brutalität des Lebens zu uns kommt, an uns herantritt und uns vielleicht auch ganz persönlich wird, dann wissen wir damit nicht umzugehen. Oder wir wollen durch den Glauben mit aller Macht den heiligen Zustand wiederherstellen. Aber Glaube ist nicht die Macht, die Dinge so zu machen, wie wir sie haben wollen. Glaube ist der Mut, dem Leben so ins Auge zu sehen, wie es ist, wie es wirklich ist. Und das ist nicht immer einfach. Jeden Tag neu morgens aufzustehen und dem Leben zu begegnen, einem Leben, das nicht immer nur Sonnenschein ist, einem Leben zu begegnen, einem Leben anzuschauen mit Jesus und hier mit Jesus unterwegs zu sein. Warum? Die härtesten Kämpfe in unserem Leben haben wir nicht mit dem Teufel, sondern mit Gott. Hiobs Gegner war nicht der Teufel, sondern Gott. Der Teufel spielt eigentlich im Buch Hiob eine Nebenrolle. Ab Kapitel 2 taucht er nicht mehr auf. Das heißt, die ganzen anderen, ich weiß nicht, wie viele Kapitel sind es, 39 Kapitel, ist eine Auseinandersetzung mit Gott. Hiob kämpft mit seinem Gott. Sein Protest richtet sich gegen Gott. Und das war auch Habakkuks Protest. Er richtet sich gegen Gott. Sein ganzer leidenschaftlicher Protest, seine ganzen leidenschaftlichen Fragen richten sich an Gott, der das Böse ungestraft zulässt und zuschaut. Sein Protest gegen die Art, wie Gott das Böse dann doch noch straft, aber dagegen protestiert er auch, wer das auch nicht versteht. Aber Jesus kam in diese Welt, um eine Antwort zu geben auf das Böse, und das ist Weihnachten. Und diese Antwort, die Gott hier gibt, lautet zunächst einmal schlicht und einfach Gnade und Versöhnung und Vergebung. Und die Antwort lautet, eines Tages werden all die Rätsel gelöst werden. Wir werden eine Antwort kriegen und werden sie auch verstehen. Jetzt verstehen wir sowieso noch nicht, was Gott macht. Das kapieren wir sowieso nicht. Selbst wenn er uns erklären würde, würden wir es nicht mitbekommen. Aber eines Tages werden wir es verstehen. Aber bis dahin gilt es, den Kampf des Glaubens zu leben, mit den vielen täglichen Warum, vielen Fragen, die wir haben. Wir leben im Glauben, wir leben noch nicht im Schauen. Wir sehen noch nicht so viel. Es ist Weihnachten. Und Gott gibt eine Antwort auf das Böse in dieser Welt. Jesus wird geboren. Und dieser Jesus wird geboren, um zu sterben. Zu sterben für all die Fragen, die wir haben. Warum, weshalb, wieso, wie lange noch. Deshalb kam Jesus in diese Welt als Mensch. Und deshalb ging er das Kreuz. Warum? Das Kreuz ist die Antwort auf diese Frage. Warum? Gott hat es in Jesus selbst erfahren, den Hass, das Böse, die Lüge, die Ungerechtigkeit, all das Leid. Dort im stinkenden Stall ging es ja schon los. Das war ja nicht so ein parfümierter Stall da, ja, der irgendwo schön duftet und schön kuschelig warm ist. Das war ja wirklich ein Stall. Wir wissen, wie es im Stall aussieht und wie es da riecht und wie das ist. Es war kalt, war stinkig, es war traurig. Und dann am Kreuz des Todes hat es dann geendet. Und Gott kann die gleiche Frage stellen: Warum musste mein Sohn sterben? Warum habt ihr ihn getötet? Und Jesus hat die Frage gestellt: Warum? Warum, mein Gott, hast du mich verlassen? Oder warum hast du das zugelassen, Vater im Himmel? Warum muss ich all diese Brutalität des Lebens erleben? Gott hat Mitgefühl für die Opfer und sein Mitgefühl für das Opfer fordert Gericht. Hat aber auch Mitgefühl für die Täter. Und deshalb ging Gott ans Kreuz, dort gibt es Vergebung. Also das Herz Gottes ist gebrochen durch das Leid, das er sieht bei all denen, die leiden. Und es ist gebrochen durch die bösen Taten derer, die andere verletzen. Gott ist der Gott der Geschichte und für diejenigen, die ihm gehören, die ihm vertrauen, die an ihn glauben, für sie vollendet er diese Geschichte. Und eines Tages werden wir dort sein, wo wir hingehören, in Gottes Reich, wo Jesus ist und wo Gott ist, geprägt von ewigem Leben. Und ewiges Leben ist Leben in der Gegenwart Gottes. Da wird kein Leid mehr sein. Da wird keine Tränen werden mehr fließen, keine Traurigkeit wird mehr sein. Vollkommener Trost Gottes wird es dann geben. Unser Schrei nach Gerechtigkeit wird erhört werden. Unser Seufzen nach Erlösung wird erfüllt sein. Wo unsere Schmerzen aus der Gefangenschaft und Enge irdischen Lebens ein Ende finden. Aber bis dahin ist es noch lang. Und wir werden vermutlich noch so manchen Schrei zu Gott erheben, wie lange noch? Wie lange schaust du noch zu? Und wir stehen im Dunkeln ohne Licht. Und Gott sagt zu uns: Wenn du im Dunkeln bist und dir kein Licht scheint, dann vertraue auf meinen Namen, verlass dich auf mich. Denn in Jesaja Kapitel 8, Vers 23, da heißt es: Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Ich möchte schließen mit einem Gedicht. Und das ist mir gerade heute Nachmittag noch begegnet. Dachte, und das bringe ich, das lese ich euch noch vor. Heute Abend. Das handelt von der Krippe. Und da heißt es: An der Krippe darf ich stehen mit meinen leeren Händen. An der Krippe darf ich stehen mit all meiner Traurigkeit. An der Krippe darf ich stehen mit all meinen Fragen. An der Krippe darf ich stehen mit meinem Schmerz. An der Krippe darf ich stehen mit all meiner Last. An der Krippe darf ich stehen mit der Bitte: Komm zu mir, du Wunderrat, komm zu mir, du starker Gott, komm zu mir, du Friedefürst, komm zu mir, du ewiger Vater. Und ihr Lieben, das wünsche ich euch jetzt gerade an dieser Weihnachtszeit, wenn es vielleicht dunkel ist in eurem Leben, wenn ihr leidet und dem, was ihr an dieser Welt seht und was ihr an dieser Welt erlebt und seht und findet und vorfindet in eurem Leben, persönlich oder irgendwo, wo ihr zu Hause seid, dass ihr euren Blick hinwenden könnt zu der Krippe, zu Weihnachten, zu Jesus, der gekommen ist, um euch frei zu machen und Hoffnung zu geben in dieser Dunkelheit dieser Welt. Vater im Himmel, wir wollen dir danken für Weihnachten. Wollen wir dir danken, dass mit Weihnachten die Hoffnung gekommen ist in diese dunkle Welt, in diese Dunkelheit. Und wir brauchen diese Blickrichtung Gottes. Wir müssen diese Welt sehen, so wie Gott sie sieht. Und wir erleben sie ja, Herr, Tag für Tag, Stunde um Stunde. Das ist eine Welt, die schizophrenisch ist. Wir sehen sicherlich auch manches Schöne und manches Freudige, aber wir sehen doch alles viel Verdorbenheit und viel Böses, viel Brutalität, die abgeht. Und wir stehen mittendrin und wir sind schockiert und wir sind geplättet. Und wir verstehen vieles nicht. Aber Und wir danken dir, dass wir in Jesus Christus einen Gott haben, der gekommen ist, um uns nahe zu sein, um uns beizustehen, um uns zu helfen, um uns Trost zu geben, an dem wir uns festhalten können, all den Fragen, die wir haben, all der Not, die wir aussprechen, all der Schmerz, die uns betrifft. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du ein Gott bist. Wir danken, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich haben, dass du einfach diese Hoffnung bist und dass diese Hoffnung ja, uns mit hineinnimmt und diese Dunkelheit ertragen lässt und seufzen lässt und warten lässt auf den Tag, bis du eines Tages wiederkommst, und darauf freuen wir uns. Wir danken dir, dass du heute gekommen bist, dass du als Kind gekommen bist mit dieser Perspektive. Wir danken dir, dass du die Hoffnung für unser Leben bist, dass du unsere Herzen erreichst, dass du unsere Herzen tröstest, dass du uns mitnimmst zu dir hin. Wir danken dir ganz herzlich dafür.